Hallo, liebe Freunde der Baukunst. Man muss sich immer an das Gebäude anpassen. Das Gebäude kann sich nicht an jemanden anpassen. Ich kann es verbessern, ich kann es energetisch verbessern, ich kann es unterstützen, aber eigentlich muss ich als Nutzer mich immer an das Gebäude anpassen. Klassische Frage, darf ich meine Heizung noch betreiben oder muss die raus? Klare Antwort, ich darf sie noch betreiben.
Wie lange noch?
Wenn es eine fossilbetriebene Heizung ist, fossile Brennstoffe sind Gas, Öl, Kohle und Torf, das darf ich noch betreiben bis zum 31.12.2044, laut dem aktuellen Gesetz. Es gibt eine EU-Verordnung, die das auf 5 Jahre vorholen möchte, zum 31.12.2039. Das heißt, das sind die beiden Daten, die man sich irgendwie merken muss. Es gibt keinen Bestandsschutz für illegal errichtete Immobilien oder illegal errichtete Teile einer Immobilie. Das ist nicht, weil es da ist, ist es genehmigt oder darf es genutzt werden. Dass bei der Wohnfläche was nicht stimmt, ist extrem häufig. Ne? Würde ich sagen, über 50% der Fälle, dass an der Wohnfläche was nicht stimmt. Und das versuche ich meiner Kundschaft dann immer ein bisschen begreiflich zu machen. Dann habe ich hier immer die Pläne dann auch auf dem iPad mit dabei. Und dann zoome ich mir das raus, streiche das durch und schreibe Bernsteinzimmer drauf. Dann sage ich, haben wir es jetzt gefunden? Und spätestens da macht es dann einfach Klick, wo man sagen kann, nee. Also es ist egal, was ich reinschreibe. Es kommt immer auf die Qualität der Räumlichkeit an. Und darf ich es denn so nutzen, wie ich es denn auch nutzen möchte?
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Mein Gast heute ist Carsten Nessler. Carsten hat mehr als 13 Jahre Erfahrung als Baugutachter und vor allen Dingen an der Schnittstelle zwischen Käufer und Immobilienmakler schon viel erlebt. Mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie er Käufern den Schreck vor dem Immobilienkauf nimmt, worauf Makler bei der Immobilienvermittlung achten müssen und was der Gesetzgeber vielleicht auch noch so alles vorhat. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Carsten. Schön, dass du da bist.
Hallo Robert, vielen Dank. Freut mich.
Ja, freut mich auch. Vor allen Dingen, wir haben ja jetzt 1,5 Stunden ungefähr gebraucht, um die Technik ans Laufen zu bekommen.
Das wäre meine Frage gewesen, ob ich dir mal zuerst eine Frage stellen darf.
Hau rein.
Wie war denn der Aufbau heute von der Technik?
Ich bin gletschnass geschwitzt, aber schon viel erlebt tatsächlich. Aber das, was wir heute hier an Herausforderungen hatten,
kann passieren. Die Hauptsache, der Ton funktioniert jetzt super. Video sehe ich, läuft auch. Also von daher alles easy.
Ja, let's go. Wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1. Außerhalb deiner eigenen vier Wände, Carsten, wo lädst du da deinen Akku auf?
Außerhalb der eigenen 4 Wände, das ist ja jetzt unfair.
Natürlich.
Ja? Also klar, rausgehen, wir haben einen Besuchshund, das ist immer toll, wenn der da ist, rausgehen, weil da muss ich mich um den Hund kümmern, dann habe ich keine Chance, irgendwas anderes zu machen eigentlich. Ist ja auch nur immer so ein bisschen, wie fühlt er sich dort und wie fühle ich mich mit dem Hund und sowas. Rausgehen ist immer ganz nett, aber tatsächlich, was ja eigentlich nicht so en vogue ist zu sagen, aber abschalten kann ich, wenn ich eine Serie gucke.
Was ist gerade deine Lieblingsserie?
Im Moment gucke ich The Rookie, eine Polizeiserie. Und das ist dann, wenn du dann in der Serie drin bist, dir die Charaktere anguckst, die Geschichte anguckst, dann schaltet meine Birne ab. Dann hört sie auf nachzudenken. Das ist, wenn ich so mal unterwegs bin, leider häufig der Fall, dass dann doch irgendwie, das muss ich noch machen, hochkommt, ne? Oder was habe ich noch vor? Und ich habe jetzt schon lange kein Video mehr veröffentlicht. Was nehme ich jetzt? Ich habe ja viel vorproduziert, was dann noch geschnitten und irgendwie mit untertitelt werden muss. Auch wenn es immer nur so 1-2 Minuten sind, es braucht trotzdem immer eine Stunde, bis sowas fertig ist.
Stell ich dir eine private Frage, kommst du direkt wieder auf den Beruf zu sprechen, ne?
Ja, es tut mir leid. Das ist viel im Vordergrund tatsächlich.
Okay, dann die 2. Frage. Immobilien, hast du welche?
Welche? Nicht eine. Ich habe ein Zimmer-Apartment, das ich vermiete. Mit allen Schwierigkeiten ist es eigentlich egal, wie groß die Immobilie ist. Die Schwierigkeiten bleiben immer die Herausforderungen bleiben immer die gleichen.
Das stimmt. Und an der Baustelle kannst du da auch selber Hand anlegen?
Ja, kann ich. Also es ist immer wieder interessant, wenn du angeleitet wirst, was dann alles möglich ist. Ich hospitiere immer gerne mal in den verschiedenen Gewerken. Ich möchte nicht nur rummeckern, sondern ich möchte auch was tun. Da versteht man zum einen mal, wo die Schwierigkeiten herkommen, dass es ein Knochenjob ist teilweise. Und wenn du, und das ist so faszinierend, wenn du irgendjemanden hast, der das super anleiten kann, dann kannst du, wenn du keine zwei linken Hände hast, auf der Baustelle auch wirklich was machen. Und tatsächlich, ich habe auch mal eine Art handwerklichen Beruf gelernt, wenn man so möchte. So alles, was so mit Telekommunikation und Kabeln zu tun hat, das könnte ich heute noch.
Sehr gut. Da kann man mit dir doch echt an der Baustelle auch was schaffen. Carsten, stell dich schon mal bitte selber vor, was sollten die Podcast-Hörer über dich wissen?
Wer mich schon mal in den Videos gesehen hat, ich starte immer, hallo liebe Freunde der Baukunst, das Intro möchte ich auch heute hier machen. Mein Name ist Carsten Nessler, bin Baugutachter, mache Wertermittlungen und beurteile Bauschäden, wo ich dann also, ja, ganz klassisch, wenn jemand irgendwie Probleme hat, wo kommt das her, mir anschaue, wo könnte die Ursache herkommen, bis hin zu Kaufbegleitung, dass man als Käufer nicht die Katze im Sack kauft. Das ist auch die Schnittstelle, die wir gleich ansprechen werden, zu Maklern. Und im Neubaubereich geht es um Bauabnahmen, Baubegleitung und dergleichen.
Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, du machst ja auch viel mit Videos. Bist du eher Baugutachter oder bist du eher Immoflänzer?
Immoflänzer? Nee, ich bin Baugutachter. Also das kam eigentlich, weil ich habe eine sehr sarkastische Ader und ich wollte das gerne irgendwie mal dieses Groteske, was ich in meinem Beruf sehe, einfach mal so der Öffentlichkeit zeigen. Ohne jetzt ein Bashing zu machen, aber guck mal Leute, so ne, findet man es auf der Baustelle, so geht's nicht. Und ich hatte dann irgendwie so die Idee, ich zeichne das. Ich mache da irgendeinen Comic, ich kann aber nicht zeichnen. Also kam dann die Idee, das Video zu machen und die ersten Videos waren dann so, ich nehme das auf und habe aus dem Off erzählt. Und dann habe ich so nach zwei Videos gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, dann stelle ich mich hin und halte mein Gesicht auch dahin in die Kamera und erzähle, was ich da finde.
Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du einiges findest, ja, dass du täglich wieder neue Munition bekommst, wahrscheinlich reichlich Munition bekommst für die nächsten Videos. Ja.
Immer. Also ich finde meistens irgendwas, ich habe nicht immer die Zeit, das muss man auch sehen. Wir sind ja professionell unterwegs, für den Kunden geht's um viel Geld teilweise, um Vermögensschäden oder um das Geld, das er ausgeben will oder dass er sich auf seine neue Immobilie freut und da die Bauabnahme stattfindet. Da ist dann nicht immer die Zeit, sowas zu machen. Aber wenn, frage ich kurz, ne, nehme dann die Kamera raus, klipse mir das Mikrofon an, wenn ich es nicht vergessen habe und dann nehme ich was auf. Ein paar Sachen habe ich auch im Studio produziert. Das gibt es jetzt leider nicht mehr durch den Umzug. Aber das sind dann so, ja, tatsächlich die klassischen Erklärvideos. Worauf muss man achten? Radon, Asbest, der Rauchwarnmelder, solche Sachen. Und der Rest entsteht einfach wirklich on the fly auf der Baustelle. Wenn ich Glück habe, kann ich mal meinem Kunden das Handy in die Hand drücken und dann nimmt er das auf. Und den Rest halte ich halt das Handy dann irgendwo hin und versuche das irgendwie wackelfrei hinzubekommen. Und ab und zu, wenn Thomas Brunner kennt, der nimmt mir mein Handy dann weg und führt dann ein kleines Interview. Ja, stellt mir dann eine Frage, meistens unvorbereitet, sagt, erklär doch mal.
Ja, ist häufig dann auch das beste Material. Der Baugutachter, was ist eigentlich dein Job als Baugutachter tatsächlich?
Fragen beantworten, wo keiner eine Lösung zu hat. Also wenn jetzt klassisch irgendwo ein Wasserschaden ist, ne, dir tropft irgendwo das Wasser von der Decke runter, du gehst zum Nachbarn hoch und da ist irgendein Rohr undicht, dann weißt du, wo es herkommt. Dann brauchst du für die Schadenursachenfindung jetzt nicht einen Sachverständigen. Dann geht's aber möglicherweise drum, was kostet denn das Ganze? Da hast du Diskussionen mit der Versicherung. Ich versuche mich aus solchen Diskussionen dann auch rauszuhalten, aber manchmal hast du einfach Schäden, wo du nicht weißt, wo sie herkommen. Du irgendwo, ich will das böse Wort Schimmel jetzt nicht benutzen, piepst das mal raus bitte, sonst rufen die Leute wegen Schimmel an. Aber es kommt irgendwo her und dann musst du einfach mal gucken, funktioniert das Gebäude noch mit dem Bewohner? Manchmal ist es das Gebäude, das versagt. Manchmal ist es der Bewohner, der versagt, der eben was falsch macht, der eben nicht so agiert, wie es das Gebäude benötigt. Und das kurz dazu erwähnt, man muss sich immer an das Gebäude anpassen. Das Gebäude kann sich nicht an jemanden anpassen. Ich kann es verbessern, ich kann es energetisch verbessern, ich kann es unterstützen, aber eigentlich muss ich als Nutzer mich immer an das Gebäude anpassen. So, und jetzt hast du irgendwo das Problem des feuchten Kellers. dass irgendwo was passiert, das tropft aus dem Dach rein, keiner weiß woher oder so, und dann rufst du halt einen Baugutachter an.
Und im Vermittlungsprozess, wann wirst du hinzugezogen, sowohl von Maklerseite als auch von Käuferseite?
Also bei dem normalen Hausverkauf rufen mich ganz viel die zukünftigen Häuslekäufer an oder Wohnungskäufer, die dann eben sinnigerweise sagen, ich möchte nicht die Katze im Sack kaufen. Lieber Herr Nessler, komm doch mal mit und zeig uns doch mal, was wir uns da einkaufen. Und dann gehe ich mit den Leuten durch die gesamte Immobilie und sage das, was ich vorfinde. Auch was an Wartungsarbeiten mal zu machen ist. Das vergessen einige, ja, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, da muss ich ja nichts machen. Macht ja alles die Hausverwaltung. Nee, stimmt nicht immer. Einige Sachen muss man auch selber machen. Manche Sachen werden dann vielleicht auch über einen Hausmeisterdienst oder über die Hausverwaltung gemacht. Aber beim eigenen Haus kann man innerhalb der Familie noch aufeinander zeigen und das war's dann. Irgendeiner muss es ja machen, da kommt ja auch keiner mehr.
Also ich habe das auch gemacht tatsächlich. Wir drehen hier gerade den Podcast hier in meinem Homeoffice und diese Immobilie habe ich tatsächlich auch mit dem Baugutachter zusammen
sehr gut
besichtigt. Ich fand das auch eine total gute Idee, aber ich muss sagen, der Verkäufer fand das richtig ätzend. Und der hat da sehr angefasst drauf reagiert. Mhm. Wir haben da schwerpunktmäßig mit dem Architekten auch gesprochen, weil das noch saniert werden musste, bevor es dann an uns übergeben wurde. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich die Immobilie nicht bekommen habe im ersten Anlauf.
Diese hier. Also hast du bist
wir haben durch eine Absage bekommen
und hat er gesagt, nee, geh weg.
Genau. Also im Ergebnis hat er gesagt, du bist mir zu kompliziert, weil du einen Gutachter mitbringst und ich möchte das Objekt nicht an dich verkaufen.
Okay.
Und erst im zweiten Anlauf, als die Käufer, die dann eigentlich zum Notar laufen sollten, einen Rückzieher gemacht haben, sind wir dann wieder ins Spiel gekommen.
Okay.
Also von daher, ich kann das total gut verstehen. Ich habe es auch so gemacht, als Kaufinteressent den Experten zu Rate gezogen, um halt einschätzen zu können, ob das Investment nicht irgendwie risikobehaftet ist. Aber ich weiß halt auch, dass die Makler oder Bauträger dann das auch nicht immer cool finden. Wie gehst du denn mit dieser Situation um, ne?
Also ich sage meinen Kunden grundsätzlich, das sind als potenzielle Käufer, dass sie bitte auf jeden Fall den Makler informieren sollen, dass ein Sachverständiger mitkommt. Es hat einfach den Hintergrund, dass der Makler dann in der Regel von vornherein weiß, oh, das ist kein Termin, wo die innerhalb von einer Viertelstunde oder 20 Minuten durch sind, sondern das dauert länger. Das Zweite ist, dann kann auch der Verkäufer informiert werden. Und wenn ich jetzt vor Ort bin, dann beginne ich solche Gespräche in der Regel auch, dass ich sage, ich bin hier für die Käufer und soll das alles erklären. Nicht alles, was ich erkläre, ist immer schlimm, aber ich muss es natürlich erwähnen. Und es geht nicht darum, die Immobilie schlecht zu reden oder von vornherein den Preis zu drücken oder irgendwie meinen Kunden als Käufer in eine bessere Position zu setzen, dass er bessere Preisverhandlungen gegenüber dem Makler oder dem Verkäufer hat. Sondern so, was du auch sagst, wenn der Verkäufer zu dir sagt, du bist zu kompliziert, dann meint das ja eigentlich eine Art Sorge oder Angst oder Unwissenheit, dass man nicht weiß, okay, ist vielleicht die erste große Immobilie, die erste große Investition, die man tätigt. Bin ich da richtig? Ist das die richtige Immobilie für mich? So, und wenn man das mal verstanden hat, dass auch ich ab und zu sage ich auch, ich habe komplizierte Kunden. Und wenn man dann dahinter guckt, das ist einfach, der ist nicht kompliziert oder komplex, der Kunde oder die Person, sondern der hat einfach Sorgen. Der hat einfach die Angst davor, was Falsches zu machen, sich im 100.000-Euro-Bereich, mehrere 100.000 Euro, sich was ans Bein zu binden, was dann hinterher nicht funktioniert, weil man es irgendwo schon mal im Fernsehen gesehen hat, dass was schief geht. Ja, das gibt's auch. Es gibt auch Totalausfälle, ja, wo wirklich Leute finanziell mit dem Rücken an der Wand stehen oder sich so übernommen haben, dass gar nichts mehr funktioniert. Wenn man das gut durchdenkt, durchplant, auch mit der Bank bespricht und mit in der Familie bespricht auch, was wollen wir denn machen? Ja, und dann natürlich noch einen Sachverständigen mit dazu nimmt, dann sind das abwägbare Risiken. So, und zum Thema Makler. Viele Makler kommen hinterher zu mir und sagen, toll, ich habe ganz viel mitgenommen, ich habe ganz viel gelernt. sage ich dann, okay, dann stelle ich hier auch noch eine Rechnung. Nein, Spaß. Sondern das ist dann gut, weil ich weiß, okay, da ist was angekommen. Ne? Beim Verkäufer kommt meistens was an, weil der dann weiß, okay, wie kann ich jetzt in die weitere Verhandlung gehen? Das habe ich vergessen zu erwähnen. Und da kommen wir auch auf den Knackpunkt, wenn es um Kaufpreise geht. Es geht nicht darum, dass der Sachverständige für den Käufer den Preis drückt. Das sage ich immer wieder, wenn es auf dieses Thema kommt. Aber sobald was verschwiegen wurde und ich das dann aufzeige, das sind dann Sachen, da muss man drüber sprechen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt eine Annonce schalte für eine Immobilie und sage, 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 100 Quadratmeter. Dann hast du eine Idee von dieser Immobilie. Du weißt noch nicht, wo sie liegt. Wenn ich jetzt sage, exklusive Lage, top saniert, 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 100 Quadratmeter, dann hast du ein anderes Bild, wie wenn ich sage, naja, durchschnittliche Lage, 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 100 Quadratmeter. Das Dach müsste gemacht werden und die Fenster sind undicht.
Das hört sich nach viel Fantasie an.
Aber wenn ich das nicht sage, wenn ich solche Sachen nicht schon von vornherein sage, dass die eben runtergeschrabbelt ist, die Immobilie, dass die Fenster gemacht werden müssen, dass der Keller feucht ist, dass der Parkplatz, den man eigentlich mitverkaufen möchte, eigentlich die ganze Zeit vom Nachbarn benutzt wird. Ja, das sind so Sachen, die muss man vorher kundtun. Weil das gehört einfach mit dazu. Und dann kann sich der Kunde auch einen Preis bilden. Sprich, wenn das nicht gesagt wurde und anhand von Bildern auch nicht erkennbar ist, dass da irgendwas ist, und wir sehen das dann, was auch der Laie und auch der Profi, der Makler, hätte sagen müssen, dann kann es auch durchaus mal sein, dass der Kunde sagt, du, nö, dann aber nicht zu dem Preis, den du angeboten hast, sondern dann gehen wir vom Preis runter. Das finde ich auch völlig okay.
Was ist denn üblicherweise der Effekt dann deiner Beratung für die Kaufinteressierten? Also kannst du uns da mal ein Gefühl dafür geben, wie viele Prozent ziehen zurück, wie viel Prozent fühlen sich bestätigt und kaufen? In wie viel Prozent der Fälle gibt es einen Wertabschlag? Vielleicht gibt es noch ein paar andere Szenarien. Also einfach mal ein Gefühl dafür, wenn man ja einfach deine Arbeit dann als Kaufinteressierter oder als Makler im Ergebnis sieht. Was ist das Ergebnis für den Makler?
Das kann ich in so Prozenten gar nicht fassen. Ich kriege auch teilweise gar nicht mit, ob mein Kunde dann kauft oder nicht. Ich sage regelmäßig, sagt mir doch bitte mal, ne, habt ihr gekauft, habt ihr nicht gekauft? Schickt doch gerne mal Bilder, wie er das eingerichtet hat, ne, weil die Immobilien ein völlig anderes Bild darstellt, als sie verkauft wurde und dann später genutzt wird. Ne? Also ich kann das gar nicht so in Prozenten fassen. Herausstechen natürlich solche extremen Situationen, wo ich also gerade Luft hole und versuche irgendwas zu erklären und der Verkäufer, Pärchen war das in dem Fall, vollständig ausrastet. Sie machen uns die Immobilie schlecht, also und raus, und wir haben auch überhaupt keine Zeit für sie. Sie hat noch gar nichts gesagt. Was ist denn, was geht denn jetzt gerade los? Ja? Mit dieser Einleitung, ne? Also wenn ich was sage, es geht nicht gegen sie oder die Immobilie, sondern ich muss halt meinen Kunden informieren. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass ein Kunde mich 4-mal beauftragt hat, weil 3 Immobilien rausgefallen sind aus verschiedenen Gründen. Teilweise auch, weil Wohnfläche angeboten wurde, die keine war. Wo wir dann gesagt haben, nee, das ist hier alles nur keine Wohnfläche. Und wenn ihr da irgendwie eine gewisse Anzahl von Zimmern und Wohnfläche braucht für die Familie, dann klappt das halt eben nicht. Mhm. Das ist das andere Extrem. Und ich habe Kunden, die kommen und sagen, super, danke für die Informationen und wir haben gekauft. Für den Makler kann so ein Termin auch mal anstrengend werden.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Weil, also jeder hat seine Daseinsberechtigung. Das von vornherein, auch jede Art von Makler. Ich möchte
hier
niemanden
bashen. Was ist das denn für ein Anlauf?
Nur, wenn man seinen Job nicht macht, egal in welcher Profession man tätig ist, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Und bei mir sind die Konsequenzen, wenn einer dummes Zeug erzählt, dann versuche ich das erstmal wegzuatmen und dann winke ich das auch mal so ab. Dann schnalze ich mal mit der Zunge und wenn es dann immer noch weitergeht und nur Blödsinn erzählt wird, dann kann es mal sein, dass ich den Makler mir mal kurz zur Seite schnappe und dann können wir mal aufhören, hier irgendwie Blödsinn zu erzählen, weil es tatsächlich offensichtlich Blödsinn ist, weil das und das und das. Bis hin zu, dass das dann im schlimmsten Falle dann auch mein Kunde mitkriegt, dass man dann sagen muss, also wäre es nicht schön, wenn man mal irgendwie getrennte Wege in dem Haus geht, dass man sich das mal in Ruhe angucken kann. Das sind auch wieder die Extremfälle. In der Regel ist der Makler gut vorbereitet, hat das Objekt vorbereitet, hat die Unterlagen mit dabei, ja, das gerade zum Einfamilienhausbereich, Baugenehmigungen, ja, es gibt auch vielleicht ganz wichtig zu wissen für die, die zuhören, es gibt keinen Bestandsschutz für illegal errichtete Immobilien oder illegal errichtete Teile einer Immobilie. Das ist nicht, weil es da ist, ist es genehmigt oder darf es genutzt werden.
Oder ja, weil es 15 Jahre da ist, ja, darf genau, es auch im 16. Ja. Jahr
weiter. Oder weil man in den 80er Jahren das Dachgeschoss eben ausbauen konnte, weil man es technisch machen konnte, aber halt nie durfte. Ja, man hat es nie beantragt, man hat es nie eine Nutzungsänderung gemacht oder sowas. Das fällt dann irgendwann jemandem auf die Füße und im Zweifel dem Käufer, weil im Kaufvertrag von Immobilien regelmäßig drin steht, gekauft wie gesehen. Das heißt dann nur ein bisschen anders. Heißt dann, die Immobilie wird verkauft, wie sie steht und liegt. Am Ende des Tages ist es genau das. Lieber Käufer, du hattest Zeit, dir alles anzugucken, einen Profi mit reinzunehmen, wenn du wolltest, und hattest die Möglichkeit, dir alle Unterlagen anzugucken. Wenn was gefehlt hat, hast du die Chance gehabt zu fragen. Wenn nicht, hast du jetzt einfach Pech gehabt.
Aber kommt das häufig vor tatsächlich, dass da geht es ja um Wohnfläche und Nutzfläche, ja, und das sozusagen, was inseriert wird, was dann eben auch kaufpreisrelevant ist.
Ja.
Kannst du uns eine ungefähre Angabe machen, wie häufig jede 20. Immobilie, jede zweite Immobilie, jede 100. Immobilie?
Also, dass bei der Wohnfläche was nicht stimmt, ist extrem häufig. Ne? Würde ich sagen, über 50% der Fälle, dass an der Wohnfläche was nicht stimmt. Ja. Was nicht immer eine wissentlich oder als Lüge ist oder sowas, ne? Das ist genauso, die KfW geht davon aus, dass, ich glaube, eine hohe Dunkelziffer von 25%, dass dort betrogen wird bei Förderungen. Was aber nicht willentlich, wissentlich passiert, sondern es werden nachträglich Änderungen gemacht, die dann eben mit den Fördervoraussetzungen nicht mehr übereinstimmen. Und so ist es genauso. Es ist gang und gäbe, dass in Ballungszentren zum Beispiel ein Balkon mit 50% der Fläche angesetzt wird. So, jetzt muss man das immer mal in ein Verhältnis setzen. Ein Schwimmbad, zu allen Seiten umschlossen, beheizt und es ist Wasser drin, ne, zählt auch zu 50%. Ein Wintergarten, der nicht beheizbar ist, der aber zu allen Seiten auch wieder zu ist, verglast oder wie auch immer, zählt auch zu 50%. Warum soll dann ein Balkon, der zu allen Seiten offen ist und wo es drauf regnet und stürmt, auch zu 50% angerechnet werden? Oder sollte er nicht eher nach der Wohnflächenverordnung in der Regel zu einem Viertel, also zu 25% angerechnet werden? Da geht's ja schon mal los. Da kann man natürlich sagen, Ortsüblichkeit sind 50%. Das wird hier so gehandhabt. Bauträger machen das auch teilweise. Ja, muss man sich drauf einlassen oder nicht? Und dann kommen wir in den Keller. Und da ist dann ein, ich möchte es nicht Raum nennen, weil es ja gleich eine Qualität hat. Da haben wir einen Kubus mit einer Tür drin, wo ich reinlaufen kann. Und da steht dann Hobbyraum drin. Was ist denn ein Hobbyraum? Warum heißt das Ding nicht Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, oder? Aber dann heißt das irgendwie Hobbyraum. Und häufig, das ist auch ganz lustig, finde ich irgendwelche Pläne, da wurde dann irgendwie handschriftlich, wurde der Keller, der dort schön reingeschrieben wurde vom Planer, wurde durchgestrichen und steht dann halt Büro oder Schlafzimmer oder Gästezimmer oder sowas drin. Und das versuche ich meiner Kundschaft dann immer ein bisschen begreiflich zu machen. Dann habe ich ja immer die Pläne dann auch auf dem iPad mit dabei. Und dann zoome ich mir das raus, streiche das durch und schreibe Bernsteinzimmer drauf. Dann sage ich, haben wir es jetzt gefunden? Und spätestens da macht es dann einfach Klick, wo man sagen kann, nee. Also es ist egal, was ich reinschreibe. Es kommt immer auf die Qualität der Räumlichkeit an. Und darf ich es denn so nutzen, wie ich es denn auch nutzen möchte? So, also zurück zur Frage. Ganz viel wird an der Wohnfläche gemacht oder auch das Dachgeschoss, das ausgebaut wurde, wo ich dann so dastehe, weil ja, und wo ich dann sage, so mit 1,92, da müssen wir nicht drüber diskutieren, ob das Wohnfläche ist oder nicht. Wenn ich hier nicht gerade stehen kann, dann auf jeden Fall nein.
Okay, über 50%, wow, also das finde ich jetzt tatsächlich viel. Ist das dann im Immobilienbereich schwerpunktmäßig oder reden wir hier über einen relevanten Anteil an Wohnfläche, die dann in der Regel wahrscheinlich zu viel ja. Zu hoch ist, ja.
Ja, genau. Also in der Regel hat es auch einen Einfluss auf die Gesamtsumme, weil eben so ein Hobbyraum im Keller, der hat auch gerne mal irgendwie 20 Quadratmeter. Und wenn du ein Dachgeschoss mit dazu rechnest und dann auch noch falsch berechnest, im schlimmsten Falle, dann sind da oben auf dem Dach sind irgendwie 50, 60 Quadratmeter plötzlich, die zusätzlich als Wohnraum da sind. Das hat schon eine Kaufpreisrelevanz.
Ja gut, hier in Lindenthal, Köln-Lindenthal, das ist immer so zwischen 7.500 und 10.000 Euro.
Mhm.
Ja. Ja. Ja, das macht es schon bemerkbar. Aber sag mal, was ist das Problem beim Hobbyraum?
Grundsätzlich, was will denn der Verordnungsgeber, was will denn der Gesetzgeber? Der möchte, dass der Mensch geschützt ist. Das heißt, er hat Vorgaben für Dämmung. Das soll nicht kalt von unten sein, irgendwie eine alte Bodenplatte, die nicht gedämmt ist. Deswegen werden heute alle Häuser von unten gedämmt, damit da Energie nicht nach unten kommt und damit der Mensch sich wohlfühlt. Also es muss auf jeden Fall irgendwas mit Dämmung und einem energetischen Zustand sein, damit ich die Bude überhaupt benutzen kann, damit ich sie beheizen kann, damit das nicht so ein kaltes, zugiges Kellerloch ist. Ja, dann habe ich als zweites habe ich eine Belichtung und Belüftung. Man will also, wie es so schön sagt, außer die Nutzung schreibt was anderes vor, ja, also so eine Spielhölle oder sowas, da willst du keine Fenster drin haben. Die sollen nicht wissen, ob Tag oder Nacht ist und ob draußen die Sonne scheint.
Wenn mal in Las Vegas war, der weiß, dass da kein Tageslicht, keine Uhren, kein gar nichts ist, außer Spielautomaten und Getränke.
So solche Sachen oder Bekleidungsboutiquen oder irgendwas, wo kein Licht rein soll oder so. Aber ein ganz normaler Wohnraum, der soll bitte belichtet und belüftet sein. Das heißt, nicht nur mit einem elektrischen Licht, sondern tatsächlich Tageslicht. Und der soll auch vernünftig belüftbar sein über ein Fenster. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Lichtschacht im Keller lässt auch Licht rein. Und da kann man auch das Fenster aufmachen, ne? So dieses schöne Einglasscheibenfenster mit dem Mäusegitter dahinter oder so. Nein, das ist keine Wohnraumqualität. Ne? Ich muss auch rausgucken können. Verschiedene Landesbauordnungen haben auch Vorgaben, wie tief zum Beispiel Wohnfläche im Erdbereich drin sein darf, wie weit sie rausgucken muss, wo ich hingucken können darf und sowas. Und da haben wir jetzt also zumindest mal in den energetischen Zustand, Belichtung und Belüftung. Dann Schallschutz, natürlich auch sowas. Ne? Wenn du jetzt neu baust, hast du immer Schallschutz mit zu berücksichtigen, hast jetzt im Bestand jetzt nicht unbedingt. Und dann haben wir aber immer noch den Brandschutz. Und da geht's dann um Retten und Bergen von Menschenleben. Also es muss zu jeder Ebene, es kommt auch unterschiedlich auf die Landesbauordnung drauf an, aber du brauchst dann einen zweiten Rettungsweg aus jeder Ebene. Mhm. Das heißt, die Feuerwehr muss die Möglichkeit haben, da zuzugreifen. Da gibt es dann gewisse lichte Maße an Öffnungen, die vorhanden sein müssen. Und das muss im Dachgeschoss genauso sein wie in anderen Ebenen und eben auch im Kellerbereich. So, und wenn du diese Vorgaben dann so erfüllst oder sinngemäß erfüllst, dann kann man auch gegebenenfalls für einen Hobbyraum im Keller eine Nutzungsänderung machen und kann den dann komplett in Wohnraum integrieren. Und dann heißt das Ding bitte aber auch nicht mehr Hobbyraum, sondern kriegt einen richtigen Namen.
Okay, aber dann bist du ja auch an der Stelle vielleicht der Berater, der Makler, dass du ihnen auch Wege aufzeigst, wie sie aus einem Hobbyraum einen zweites Büro machen, ja?
Darüber gibt es übrigens auch Schulungen von mir.
Ah, Steilvorlage!
Kurzer Werbeblock. Nein, also das, klar, Haftungsfalle Makler, das ist das eine. Ne? Der Makler ist immer der Mittler zwischen den beiden Parteien. Also der sollte im besten Falle schon wissen, was er tut. Aber bei manchen Sachen kann er Informationen nur weitergeben und dann gucken, wie die Gegenseite das verarbeitet.
Ne? Und ist der das Makler auch so der Häufplaner? Und ist das auch der häufigste Fall, bei dem du dann vom Makler hinzugezogen wirst?
Makler holen mich auch. Da geht's dann meistens drum, dass sie gern irgendein White Paper hätten, irgendeine Wildcard, in der drin steht, dass der Wasserschaden im Keller nicht so schlimm ist, wie das jeder von den potenziellen Käufern sagt, der da reinkommt. Ja? Also ist
also so an der Börse nennt man das Frontrunning, ja? Also ja. Ich laufe schon mal vor und hole mir sozusagen den Stempel, damit ich etwaige Einwände entkräften kann. Ja?
Genau, das kommt teilweise hinterher, weil dann die Ersten schon sagen, um Gottes Willen, da ist alles nass, da schimmelt alles weg, die Bude säuft ab, die kaufen wir nicht. Und dann kommt halt der Makler und sagt, können wir da mal drauf gucken? Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen als Sachverständiger, dass man da nicht vor den Karren gespannt wird. So nach dem Motto, ist alles nicht so schlimm. Ja, manchmal ist es so schlimm, wie es aussieht. Das muss man auch berücksichtigen. Aber ja, das wäre so, wo der Makler kommt. Oder wenn es dann auch mal um Wohnfläche geht oder wenn es dann auch mal um Unterlagen geht, wie kann ich denn das interpretieren? Mhm. Häufig gibt es im Hausordner mehrere Versionen von Planungsunterlagen.
Ja, kann ich bestätigen.
Ja. Und nicht alle sind so ausgeführt worden oder dann tatsächlich auch so gestempelt. Ne? Wenn man sagt, das Bauamt hat die früher gesehen, dann kamen auch mal Stempel drauf. Dann kam aber die Kopie nicht zurück und dann kommt man vor Ort, schlägt den Ordner auf und hat drei verschiedene Ausführungsvarianten dieses Gebäudes. Ja? Mhm. Oder Fertighausbereich. Da steht dann drin, Klassiker wäre es bei Wohnraumqualität, im Grundriss steht im Dachgeschoss Dachboden oder Speicher oder Trockenboden. Mhm. Vielleicht mal Galerie, aber da steht dann auch nicht Wohnfläche. Ja, und dann legt der Makler oder der Eigentümer ganz stolz den Katalog hin und sagt, ja, guck mal, das durften wir ausbauen. Und dann sagt man, nein, es ist einfach nur eine Option, die man damals gebaut hat. Sie konnten das Haus kaufen ohne ausgebauten Dachboden und mit ausgebauten Dachboden. Und wenn mit ausgebaut, dann wurde der auch genehmigt. Wenn man den halt ohne ausgebauten Dachboden gekauft hat und dann 20 Jahre später selber ausgebaut hat, heißt das nicht, dass man es durfte. Das ist immer so das.
Lass uns nochmal über dein Verhältnis zu Maklern sprechen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, es sieht nach Feuer und Wasser aus, so ein bisschen, ja. Aber es gibt ja auch verbindende Elemente zwischen.
Also es ist überhaupt nicht, also.
Deswegen, also meine Frage ist, was hast du denn von Maklern so lernen können bisher?
Kundendienstleistung. Der Makler ist ja eine höfliche, zuvorkommende, kundenorientierte Dienstleistungsmaschine. Ja, und das bin ich nicht. Klar kümmere ich mich auch um meine Kunden, aber am Ende des Tages, wenn dann ein Kunde anruft und sagt, ja, ich habe hier eine Immobilie, da muss deren der Wert bei rauskommen, dann sage ich, das bestimmt immer noch ich, was dabei rauskommt. Und nicht, wir machen hier nicht Wunschkonzert. Ja, oder wenn ein Schaden ist, ja, es ist aber nicht so schlimm. Naja, doch, und ich habe Ihnen das gerade erklärt und dargelegt und jetzt ist halt die Frage, wie wollen Sie damit umgehen? Aber schlimm ist es schon, ja. Da muss man so ein bisschen mit der Erwartungshaltung umgehen und da finde ich es immer wieder faszinierend, mit einer stoischen Ruhe und freundlichen Gelassenheit da der ein oder andere Makler mit Kunden umgeht, wo ich schon längst ausgeflippt wäre, wirklich. Ja. Und Feuer und Wasser, du hast das gesagt, ja, gibt's auch mal. Es gibt auch Makler, die verdrehen die Augen, weil ich da irgendwas sage, weil die ja unterstellen, das sieht doch der Kunde selber. Ja, aber er hat sich halt jetzt gerade einen Profi mit hinzugeholt, der ihm auch noch erklärt, was er da sieht. Und das dauert A, ein bisschen Zeit und B, ist das vielleicht nicht vorteilhaft für die Situation, die wir da vorgefunden haben. In der Regel nimmt das der Makler aber entspannt, weil er kann ja nichts dafür. Ja, er kann ja für die Situation nichts.
Ja gut, sagen wir mal, die Visionen und die Fantasie des Objektes wird halt durch deinen Realitätsaufschlag auch etwas eingedämmt, würde ich mal sagen.
Ja, das kann natürlich passieren. Ne? Wenn man sich laut den Unterlagen da vorstellt, das sind jetzt irgendwie drei Geschosse und ich kann das Dachgeschoss komplett mit benutzen und ich komme dann hin und finde ein Fensterchen, das dann so groß ist, also auch keine ausreichende Belichtung, Belüftung, da muss man dann auch wieder sagen, nee, Dachboden fällt jetzt hier raus, muss ich was tun. Heißt ja nicht, dass es immer sofort ein Showstopper ist, dass es ein K.O.-Kriterium ist, sondern manchmal muss man halt Sachen erst nochmal verändern. Ja. Gibt ja auch Möglichkeiten, im Bestand Dinge zu verändern, um es dann nutzbar zu machen.
Was würdest du denn Maklern empfehlen, wie sie sich vorbereiten sollten auf einen Termin mit dir?
Grundsätzlich alle Unterlagen schon mal organisiert haben. Also im besten Falle, du hattest Hagen und Christian von HS Immobilien hier, und die sind ja so ein Paradebeispiel. Die Immobilie geht nicht online, wenn nicht alle Haken gesetzt sind. Und alle Haken heißt, ich habe alle Informationen und alle Unterlagen, die ich brauche. Und erst danach geht die Immobilie in die Vermarktung. Das sollte man sich schon mal grundsätzlich auf die Fahne schreiben als Makler, finde ich, dass man eben wirklich erst anfängt, wenn alle Informationen da sind. Weil nichts ist schlimmer, wenn man dann im Ortstermin steht und sagt, na, jetzt haben sie alle Unterlagen zur Verfügung gestellt von der Wohnung, aber die Hausgeldabrechnung ist von 2023 und der Plan, was ich ausgeben will, von 2023. Was ist denn mit der Abrechnung 23 und dem Plan für 24? Ja, zum Beispiel. Oder wenn grundlegende Pläne nicht vorhanden sind und man sieht aber offensichtlich vor Ort, dass das Gebäude nicht mehr dem Standard entspricht, weil was angebaut wurde, dann brauche ich Pläne. Dann muss ich das nachvollziehen können. Ja, also von daher gut vorbereitet sein, ein bisschen mehr Zeit mitbringen, weil so ein Termin mit mir dauert einfach ein bisschen mehr Zeit oder mit grundsätzlich mit Baugutachter.
Was heißt ein bisschen mehr Zeit?
Je nachdem, was wir da vorfinden, können so eine Besichtigung auch mal 2 Stunden dauern. Ja. Auch je nachdem, wie viele Fragen da sind und ob man jetzt Unterlagen vor Ort einsehen kann oder ob ich die schon vorher hatte oder ob ich mir die dann vor Ort anschaue. Teilweise dauert es auch mal länger. Ja. Ja, je nachdem, wie komplex, wie groß die Immobilie oder wie viel Fragen mein Kunde hat.
Ja. Was kann der Makler von dir lernen?
Die richtigen Fragen zu stellen, auch wenn man es eigentlich nicht wissen will. Das ist schon mal sowas, wo man, weil ehrlich gesagt, wer in der Immobilienbranche tätig ist und das ein oder andere schon gesehen hat, der weiß doch, ob was faul ist. Der hat doch einen Riecher dafür oder hat eine Ahnung und sagt dann, ja, vielleicht will ich aber nicht nachfragen. Und da wäre es auch manchmal gut, wenn man tatsächlich einfach mal nachfragt und auch den Kunden da in die Pflicht holt. Und vielleicht auch mal, habe ich auch schon erlebt, wäre es für den Makler besser gewesen, wenn er den Auftrag gar nicht erst hätte angenommen.
Wie ist denn die Haftungssituation eigentlich?
Von mir in Richtung meinen Kunden oder in Richtung...
Und auch Makler.
Naja, meine Haftungssituation, klar, wenn ich jetzt was übersehe oder wenn ich Fehlinformationen gebe oder wenn ich da einfach so mit geschlossenen Augen durchgehe und sage, das passt schon alles, ja, dann habe ich natürlich meinem Kunden gegenüber eine Haftung. Ja. Bin ja meiner Dienstleistung und auch meinem Berufsethos verpflichtet, da umfassend aufzuklären und aber natürlich auch nur in meinem Umfeld, also in meinem Auftragsbereich. Ne? Wenn ich jetzt für den Keller gerufen werde, dann sage ich nichts zum Dach, außer es ist zum Beispiel irgendwie verkehrsgefährdend, dann sage ich auch im Übrigen, da würde ich mal mich drum kümmern. Die Haftung des Maklers, gut, das muss der Makler selber für sich auch ein bisschen einschätzen. Aber da ist es grundsätzlich so, wenn alle Informationen, die der Makler erhält, gewertet werden, habe ich alles, fehlt noch was, ist es schlüssig. Und die Information wird dann weitergegeben. Also nicht einfach blind nehmen und weitergeben. Das halte ich für kritisch. Aber wenn man die würdigt und sagt, habe ich alle Informationen, passt das überein, kann ein rein Mittelhaus eine Wohnfläche von 175 Quadratmetern haben? Oder hat man also gegebenenfalls eine Fläche mit eingezählt, die da nicht dazugehört?
Ja, also ich stelle mir jetzt zum Beispiel die Frage, die jetzt im Sommer ist ja Immo-Tommy auch ein bisschen viral gegangen, jetzt nicht im positiven Sinne, sondern dass da Kaufinteressenten überrascht waren, wie schrottig die Schrottimmobilien waren, die sie gekauft haben. Da stellt man sich ja dann im Nachhinein auch die Frage, also gibt es da einen Haftungsfall auch für die Makler und für die involvierten Personen? Ist da irgendwas rückabwickelbar? Habe ich mich ehrlich gesagt persönlich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Aber das so kann passieren. Wie wir darüber sprechen, kommt mir das gerade in den Sinn.
Ja, das kann passieren. Also wenn tatsächlich Unwahrheiten erzählt werden, ne, oder Informationen nicht weitergegeben werden, also der Verkäufer ganz offen damit umgeht und sagt im Übrigen, dass da unten im Keller oder was auch immer, wir versteifen uns ein bisschen auf Wohnfläche, aber es ist halt das, was so am häufigsten und am einfachsten dann auch zu kaschieren ist. Da sagt der Verkäufer, ist keine Wohnfläche und der Makler erzählt aber was anderes, geht trotzdem in den Markt und sagt, das ist Wohnfläche. Ja, da könnte dann durchaus mal ein Haftungsproblem entstehen. Bei Immo-Tommy, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich kenne nur das, was da viral gegangen ist und was einzelne Seiten erzählt haben. Da muss man aber auch mal sagen, man kauft keine Immobilie ungesehen. Und das hat auch einen Grund, warum man zum Beispiel im Bauträgergeschäft sagt, wenn ein Profi an einen Laien verkauft, dann sind dort 2 Wochen Karenz dazwischen. Das heißt, selbst wenn der potenzielle Käufer jetzt zum Bauträger in den Container läuft und sagt, hast du eine Wohnung frei? Und er sagt, ja. Und dann können die am nächsten Tag nicht zum Notar gehen und das beurkunden, sondern da wird erst ein Entwurf entstellt von dem Kaufvertrag. Da hat dann der Laie 2 Wochen lang Zeit, den zu prüfen oder prüfen zu lassen. Und dann findet der Termin statt. Und da sind ja solche Sachen, bei Immo-Tommy sind ja solche Sachen gelaufen, wie, dass da jemand hingefahren ist, hat die sich morgens angeguckt und war mittags beim Notar. Oder, wie ich gehört habe, auch gar nicht besichtigt hat, sondern von seinem Heimatort dann irgendwie das blind gekauft hat, wenn man so möchte. Das macht man nicht. Also bitte immer angucken, sich alle Unterlagen anschauen, Fragen stellen. Wenn man selber einziehen will, empfehle ich immer, schnappen Sie sich eine Thermoskanne mit Kaffee und einen Kuchen, laufen Sie zur Nachbarschaft, klingeln Sie und sagen, hallo, wir sind vielleicht die neuen Nachbarn. Und wenn das ein ist, ja, dann will man das im Vorfeld wissen, wenn der nebendran wohnt. Ja, und das merkt man ja dann schon.
Das ist in Köln hier ein bisschen schwierig in der Innenstadt, aber da muss man schon lange eine große Thermosflasche haben. Aber, ja.
Aber das sind so Sachen, dass ne, gesunder Menschenverstand, ich gucke mir das vorher an, ich nehme mir einen Profi zu Hilfe und ich bin mir sicher, wenn du für deinen Podcast hier oder für deine Videokonferenzen, wenn du dir einen Kopfhörer organisiert hast, da hast du erstmal eine Stunde recherchiert, was der so kann und ob der so passt für dich.
Ja, klar.
Ja? Ja. So, und je teurer die Dinge werden, Auto, gehe ich zum Gutachter, Immobilie, nehme ich einen Gutachter mit. Ja? Bei großen Finanzangelegenheiten lasse ich mich beraten.
Ja. Was ist so das Lustigste, was du erlebt hast an der Baustelle? Welche Erfahrung möchtest du nicht missen?
Das Lustigste war tatsächlich, dass wir mit dem Bauträger zusammen waren, wir in einer Wohnung drin, kommen rein. Und es liegen Fliesen im Eingangsbereich. Ich gucke schon ein bisschen schräg, weil ich hatte was von Parkett gelesen in der Baubeschreibung. Der Bauträger kriegt sofort einen hochroten Kopf, fängt an rumzuplärren, holt seine Leute dabei, wie das denn sein könnte und warum und überhaupt, bis wir festgestellt haben, dass wir einfach nur im falschen Stockwerk waren. Wir sind einfach in die falsche Wohnung reingelaufen. Ja, irgendjemand hat sich den Schlüssel geschnappt. Wir sind rein. Also die Fliesen lagen richtig. Die lagen halt in einer anderen Wohnung. Und als wir dann im richtigen Stockwerk waren, war es dann auch wieder gut. Aber das ist so, wo man so erst vom Glauben abfällt und sagt so, ernsthaft, warum habe ich denn jetzt hier Fliesen, wenn Parkett da sein soll? Ja. Und viele andere Geschichten. Also teilweise sieht man sie auch auf meinen Videos. Und die ein oder andere Geschichte wird auch in einem Buch erscheinen.
Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, ja, weil hätte ich dich jetzt darauf angesprochen. Aber da sind wir ja eher beim Thema Gebäudeenergiegesetz, ja?
Das ist das zweite Buch.
Ach, das zweite Buch.
Das eine ist in der Mache. Das schreibe ich zusammen mit Christian Sporbert. Ich aus der Sachverständigen-Sicht, er aus der Makler-Sicht, was wir denn schon nicht alles Lustiges und Groteskes auf Baustellen und in Immobilien erlebt haben. Das zweite Buch, was jetzt zuerst erscheint, leider, muss man sagen, da waren wir schneller, das habe ich zusammen mit dem Rechtsanwalt Sven Jons geschrieben. Da geht es ums Heizungsgesetz, um das Gebäudeenergiegesetz.
Ja, tatsächlich. Also da würde ich jetzt gerne auch noch ein paar Minuten drüber sprechen.
Gerne.
Wir haben jetzt quasi sehr viel über das Thema Wohnflächenberechnung gesprochen. Wir haben über dein Verhältnis zu den Maklern und dass der Makler zu dir gesprochen. Wir haben über ein paar lustige Anekdoten auf der Baustelle gesprochen. Jetzt gibt es ja so ein paar Top-Themen neben der Wohnflächenberechnung, die dich auch kontinuierlich begleiten. Ja?
Ja.
Wobei interessanterweise das Thema Wohnflächenberechnung, ich hab dich ja auch mal auf YouTube ein bisschen gestalkt, jetzt die letzten Tage in Vorbereitung auf den Podcast. Das am häufigsten gesehene Video war ja, glaube ich, auch zur Wohnflächenberechnung. Ja. 160.000 Views.
Und das nur auf YouTube. Also ist auf den anderen Kanälen ja genauso.
Also da sieht man ja auch, es gibt ja scheinbar auch einen großen Informationsbedarf.
Also ich habe eine ganze Reihe gemacht zu Wohnfläche. 5 Videos oder 6 Videos sind es geworden, ne, in den verschiedenen Bereichen. Wie berechne ich das? Wie wird's angerechnet? Ja, und was ist richtig, was ist falsch? Das ist aus der Not heraus entstanden durch die Grundsteuerreform, weil dann ganz viele Länder gesagt haben, wir nehmen die Wohnfläche als Berechnungsgrundlage. Und dann stand das Telefon nicht mehr still. Wohnfläche, Wohnfläche, Wohnfläche. Das konnte ich gar nicht mehr alles abdecken, weil ich gesagt habe, okay, ich mache eine Videoreihe. Guckt euch das an und guckt mal, ob euch das schon mal hilft. Und der Rest kommt dann bitte zu mir.
Ja. Und neben dem Thema Wohnflächenberechnung, Schadstoffe ist sicherlich auch ein Dauerbrenner. Ja, du hast eben auch Schimmel, wolltest du schon gar nicht in den Mund nehmen und rausschneiden lassen aus dem Podcast.
Pieps.
Was gibt es sonst noch für, sagen wir mal, Dauerbrenner im Bereich Schadstoffe, die dir auf den Baustellen so begegnen?
Also der Klassiker, auf Baustellen jetzt nicht mehr. Also wenn du jetzt Baustelle sagst, dann reden wir üblicherweise vom Neubau oder nicht, aber halt jetzt irgendwie Umbaubestand, ne? Also alte Immobilien. Da ist der Klassiker natürlich Asbest. Das war mal ein ganz tolles Zeug. Das konnte man sehr einfach abbauen. Im Tagebergbau ließ sich super einfach verarbeiten, weil ein weiches, bearbeitbares Material. Wenn man es irgendwo mit eingebaut hat, hat man einen super Brandschutz herstellen können. Ne? Auch irgendwie persönliche Schutzausrüstung, ne? Dass man sich die Flossen nicht verbrennt in Werken und sowas. Das war damals State of the Art. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass, nee, ist nicht gut. Und das ist ein Dauerbrenner. Und da gibt es zwei Lager. Die einen, die es zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Und die anderen, die panikartig wegrennen, sobald ich auch nur sage, dass auf dem Dach eine Asbestschindel liegt. Beides ist nicht richtig, finde ich. Ja, ein gesundes Mittelmaß und Wissen, wie man damit umgeht. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht über Asbest. Aber das gehört natürlich auch zu meinen täglichen Aufgaben, dass ich darüber aufkläre. Wie gehe ich damit um? Wann ist was schlimm? Ja, und nur weil ich eine Eternitplatte, ne, so eine Bell-Dachplatte da irgendwo auf der Garage liegen habe, ist das ja per se jetzt nicht erstmal schlimm. Außer ich mache sie kaputt oder ich fange an, dran rumzukratzen, zu sägen, was reinzuschrauben oder sie durchzubrechen oder sowas. Ja, viel häufiger, und das ist auch so eine Anekdote, ich hatte eine Kundin, mit der bin ich durch das Gebäude durchgelaufen und dann kamen wir auch zum Dach zum Sprechen und da waren halt Asbestschindeln drauf und habe ich eben gesagt, dass die da eben asbesthaltig sind und dann rannte die wirklich vom Grundstück. Ich musste hinterher und sagen, was ist denn jetzt gerade passiert? Nein, Asbest, das will sie nicht. Und wenn sie da auf der Terrasse und dann atmet sie Asbest ein. Ich so, naja, wo wollen sie denn hinziehen? Dann müssen sie ja quasi ins Neubaugebiet ziehen. Weil im Bestand haben sie immer irgendwo mal eine Garage, eine Fassadenverkleidung, eine Absturzsicherung von einem Balkon, Dacheindeckung, sonst irgendwas, die asbesthaltig ist. Die natürlich auch ein bisschen Fasern an die Umwelt abgeben. Ja. Und ich musste die also wirklich einfangen virtuell wieder und sagen, hier ist ja alles erstmal nicht so schlimm. Das muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und 5 Minuten später erzählt sie mir voller Stolz, dass sie ihr 70er-Jahre-Bad selber mit der Bohrmaschine saniert hat und die Fliesen von der Wand geschlagen hat. Wo ich dann natürlich netter formuliert, aber das kann man hier im Podcast ja mal sagen, auch fragen musste, haben Sie einen Knall? Also da, ne, da sind dann auch mal solche Sachen, wo ich in Fliesenklebern Asbest haben kann, weil der damals auch mit verarbeitet wurde. Ne, in Bodenbelägen, in Fliesenklebern, in Fugenmassen und dergleichen. Und überall, wo es heiß wird, also sofort, wenn es irgendwo die am Kamin die Tür, ne, Dichtungsschnüre teilweise aus Asbest gewesen oder die Einführung von den Abgasrohren in den Kamin zu, wo es dann rausgeht, ne, Asbestschnüre drin. Teilweise haben wir Fensterkitte im Altbau, die asbestbelastet sind. So, das, da interessiert das niemanden. Da kratzt einer dann einfach seine Fugenmasse raus, ne, und macht dann irgendwas Neues rein und geht dann vielleicht mit dem Staubsauger drüber, dass der dann die Hälfte der Fasern in der Wohnung verteilt, ist dann egal. Also da ist einfach so Aufklärungsarbeit ein bisschen notwendig. Und wir haben die erste Generation von Allround-Handwerkern und Hausmeistern, die davon noch nie gehört haben. Deswegen ist das wichtig, dass man das immer wieder hochbringt. Ne?
Okay.
Wir sind jetzt in einem gewissen Alter.
Ja.
Wir haben von Asbest schon mal gehört. Ja, aber wenn du jetzt gerade in der Ausbildung fertig bist und du machst dich selbstständig und du machst dir einen schönen Aufkleber auf deinen Bus, wirfst einen Werkzeugkasten rein und sagst, ich kann das,
ja,
hast du es vielleicht noch nicht gehört und weißt nicht, ja, wie du damit umgehen musst.
Also ich kann das total bestätigen, was du gerade, wie du die Reaktion der Dame beschreibst, die dann fluchtartig das Gebäude verlassen wollte. In meiner alten Firma, da haben wir eine Kernsanierung gemacht. Wir haben halt 150 Mitarbeiter an dem Standort gearbeitet und wir haben halt im laufenden Betrieb saniert und dann gab es eben das Ergebnis, dass hier Asbest gefunden wurde. Und dann kannst du dir vorstellen, was da für eine Party war.
Ja. Ja, es ist vor allen Dingen, wenn es erst zu spät festgestellt wurde. Also manchmal ist es so Unwissenheit oder manchmal auch Dummheit, weil man sich nicht vorher informiert hat. Der Klassiker ist, wenn dann jemand mit einem Kercher eben auf so ein Asbestdach geht und meint, das irgendwie von Moos befreien zu müssen und dabei dann die Fasern freisetzt. Ja. Industriebereich ganz häufig, wenn dann irgendwas saniert wird. Ne? Aber ist man schon übergegangen, das heutzutage zu beproben, bevor man das dann macht, damit man eine Sicherheit hat. Und dann kann man auch wieder damit umgehen. Es ist dann aufwendiger, ja, aber man...
Sondermüll, ne, muss dann entsorgt werden.
Ja, der Sondermüll ist noch nicht mal so schlimm. Ja, da geht's halt um die Verarbeitung. Wie gehe ich damit um? Also wie verhindere ich, dass ich Fasern freisetze, damit die Arbeiter vor Ort nicht belastet und kontaminiert werden, die Immobilie nicht kontaminiert wird und natürlich auch jemand Drittes nicht geschädigt wird, der damit gar nichts zu tun hat, weil Nachbar sein Garagendach am Wochenende stellt er sich hin, schlägt die Platten klein und wirft die in den Hof, räumt die dann in irgendeinen Container, wirft sie da vielleicht auch nochmal rein, ja, und fährt dann mit dem offenen Container durch die Stadt. Okay. Das geht so nicht.
Ja. Also ich nehme mit, Asbest ist immer noch ein großes Thema, ja, neben Schimmel.
Darf ich da ja noch was dazu sagen?
Zu Asbest oder zu Schimmel?
Zu Asbest.
Das andere, nein.
Das andere möchte ich nicht erwähnen.
Darfst du nicht.
Gut.
Schieß los.
Künstliche Mineralfaser. Es gibt diese Mineralwolle, die man irgendwie kennt. Also mir wird da immer noch heiß und kalt, wenn ich dran denke, weil in meiner Schule gab es so eine Akustikwand im Musikzimmer. Und da waren halt auch diese künstlichen Mineralfasern, diese Wolle drin. Und die haben wir genommen und dem Nachbarn so in den Nacken gestreut, weil es so lustig war, wenn es gejuckt hat. Ja. Bis ins Jahre 2000 war das in einem Verhältnis Durchmesser zu Länge, ähnlich wie Asbest, das lungenschädigend ist. Nicht witzig. Und da, das wird auch häufig ausgeblendet. Asbest haben viele Leute vor Augen, aber der Lunge ist es egal, wodurch sie kaputt geht.
Klar. Ne?
Und deswegen künstliche Mineralfaser bis ins Jahre 2000 war die dann noch so in einem Längendurchmesserverhältnis, dass es der Lunge auch nicht gut tut. Ähnliches Ergebnis.
Okay. Asbest?
Haben wir.
Haken dran?
Jawohl.
Gebäudeenergiegesetz.
Ja.
Ja. Also ich nehme mal an, die letzten zwei Jahre ist das Thema Energie und Nebenkosten auf jeden Fall bei dir von Position 20 in die Top 3 hochgeschossen.
Ja, teilweise auf Platz 1. Ja, also ich habe ja schon häufiger mal Vorträge und Seminare gehalten und jetzt tingle ich durch die Lande und halte Vorträge über das Gebäudeenergiegesetz, Schulungen darüber und habe jetzt ein Buch geschrieben darüber, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, dass mit vielen Vorurteilen belegt ist, zum einen, weil die Leute sagen, eine Luftwärmepumpe taugt nichts, weil das habe ich mal im Fernsehen gehört, ne? Deswegen taugt das grundsätzlich für meine Immobilie nicht und kann ich nicht benutzen. Und Fehlinformationen da sind. Und dann, da ist was passiert, was ich auf der einen Seite gut finde, was jetzt aber das Problem darstellt, weil alte Informationen einfach in den Köpfen drin ist. Als das Gesetz entworfen wurde, sind Informationen durchgesickert, was denn drinstehen soll. Was ja eigentlich gut ist, wenn ich proaktiv kommuniziere, ne, also teilweise wurde es geleakt oder dieses Einigungspapier von der Ampel wurde dann halt irgendwann mal veröffentlicht. Aber wenn ich das proaktiv im positiven Sinne mache, dann habe ich auch ein Buy-in von den Nutzern, also von den Endverbrauchern, die eine Heizung haben. Das hat man nicht immer gemacht. Und leider auch mit den Informationen, die da drin standen, die jetzt eben nicht ins Gesetz eingeflossen sind, aber vorher kommuniziert wurden, das hat sich in den Köpfen festgesetzt. Und da habe ich dann mit Sven Jons zusammen gesagt, lass uns doch mal mit diesen Vorurteilen aufräumen. Ja?
Wenn ich jetzt nicht das ganze Buch lesen möchte,
ja,
sondern von dir jetzt im Podcast.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Die Executive Summary für unsere Manager hier und Immobilienmakler, die hier zuhören. Was sind die 3, 4, 5 wichtigsten Punkte?
Klassische Frage. Darf ich meine Heizung noch betreiben oder muss die raus? Klare Antwort. Ich darf sie noch betreiben.
Wie lange noch?
Wenn es eine fossilbetriebene Heizung ist, also für die jetzt nicht immer alles so parat haben, fossile Brennstoffe sind Gas, Öl, Kohle und Torf, das darf ich noch betreiben bis zum 31.12.2044 laut dem aktuellen Gesetz. Es gibt eine EU-Verordnung, die das auf 5 Jahre vorholen möchte, zum 31.12.2039. Das heißt, das sind die beiden Daten, die man sich irgendwie merken muss. Also ja, ich darf meine fossilbetriebene Heizung auch noch weiter betreiben bis entweder ins Jahr Ende 2044 oder Ende 2039. Wichtig wird es dann, wenn sie irreparabel kaputt geht. Was muss ich denn dann machen? Weil dann installiere ich eine neue Heizung. Dann repariere ich nicht, sondern ich baue etwas Neues. Und da muss ich sagen, haben wir für den Podcast nicht so viel Zeit, weil dann geht es dann um Fristen, ne? 2026, 2028, je nach Gemeindegröße, ne? Mitte des Jahres, ab wann dann Fristen gelten, zu denen ich dann doch schon mit 65% erneuerbaren Energien arbeiten muss. Und das sind eben so Sachen,
da muss ich mich dann informieren.
Im en Detail kann man dann zum Beispiel im Buch nachlesen, dass man da diese ganzen Informationen hat. Wann gilt denn was? Was ist wann zu berücksichtigen? Also streng genommen, je größer die Kommune ist, desto kürzer ist diese Frist. Ja, also dieser Stichtag, das heißt Gemeinden über 100.000 Einwohner, da gilt der kürzere Stichtag, das ist der 30.06.2026. Ist die Kommune kleiner als 100.000 Einwohnern, haben die 2 Jahre länger Zeit. Und ab dann gelten eben dann gewisse Vorgaben. Das ist auch, geht einher mit der Wärmeplanung, die dann veröffentlicht werden muss zu diesen Daten. Wenn keine veröffentlicht wurde, geht das Gesetz davon aus, man hätte eine gemacht. Das ist also so, um diese Fristen halten zu können. Und darauf basieren dann halt auch die weiteren Maßnahmen, die ich machen muss. Insbesondere für zum Beispiel Gasetagenheizung. Ja, wenn dann die erste ausfällt, gilt die Frist fürs gesamte Gebäude anzulaufen.
Okay, relevant.
Ja, ist es, absolut. Also auch sehr komplex. Und deswegen wurden aus den anfänglichen, von der Sven-Johnschen Idee, lass uns mal ein Buch schreiben mit irgendwie 100, 120 Seiten, wurden dann knapp 250. Wir haben, glaube ich, alle Fragen abgedeckt.
Ihr habt die Schriftgröße vergrößert?
Nee, gar nicht.
Also ihr habt mehr Bilder verwendet?
Nee, wir sind im selben Format gewesen, ist halt übers Doppelte geworden, weil wir wirklich versucht haben, jede Frage zu beantworten, jedes Heizungssystem zu beleuchten, auch Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Und natürlich die ganzen Fristen.
Ich bin jetzt Makler. Ich habe jetzt eine Bestandsimmobilie. Ja, da ist jetzt irgendwas Fossiles verbaut. Was ist denn jetzt aus, damit ich Käufer für diese Immobilie auch finde, was sind dann übliche Fragen, die ich auch idealerweise als Makler schon mal vorbereite?
Grundsätzlich geht es um das Baujahr. Also das Gesetz sieht auch gewisse Einschränkungen vor. Wenn das keine geregelte und gesteuerte Heizung ist, sondern so ein Konstantofen, dann darf der nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Das sind so Voraussetzungen. Also geht schon mal los. Wie alt ist denn das Ding und habe ich denn eine Brennwerttherme oder einen Niedertemperaturkessel vor mir? Ne, dann gelten andere Fristen, dann darf ich das Ding auch länger betreiben als 30 Jahre. Das muss man rausfinden. Und dabei, liebe Makler, auch nochmal technisch, man muss ja nicht immer alles wissen, aber das kleine fauchende Ding vor dem großen Kasten, das ist der Brenner. Da ist es egal, was da für eine Jahreszahl draufsteht. Und es ist auch egal, wie häufig der Kunde betont und beteuert, dass er das Ding gerade erst hat vor 3 Jahren austauschen lassen. Und die Heizung ist ja dann quasi erst 3 Jahre alt. Nein, es gilt der Kessel dahinter, das größere Element von denen, wo dann so quasi
das reingefeuert wird,
wo das Wasser erwärmt wird, weil der Gesetzgeber sagt, das ist wie eine ungedämmte Thermoskanne, macht nicht wirklich Sinn, ne? Und das muss neu verpackt werden und das wäre dann das, was ausgetauscht werden muss. Das ist das Alter der Heizung. Ja. Und da kann man auch mal gucken, ob man das Kehrbuch vom Schornsteinfeger einsieht, ne? Dass man sich vom Schornsteinfeger die Informationen holt, weil der die auch meistens hat, wie alt jetzt die Heizung ist. Manchmal sieht man es auch anhand von Typennummern, kann beim Hersteller nachfragen und manche Sachen ergeben sich auch anhand der Bedienungsanleitung, was dann drin steht, ne? Von bis gebaut oder sowas.
Okay, also Alter der Heizung.
Alter der Heizung.
Auf jeden Fall, ne? Wird benötigt. Ja. Was noch?
Ich muss gucken, was für einen energetischen Zustand habe ich. Ne? Wenn es dann darum geht, man kann nicht einfach pauschal sagen, ja, die Heizung ist alt, die schmeißen sie einfach raus und dann stellen sie sich eine Luftwärmepumpe in den Garten und dann ist alles schick. Das sollte man mal vorher durchgerechnet haben, ob das funktioniert.
Ja, also in dem Gebäude, in dem wir hier sitzen, haben mir diverse Energieberater gesagt, Luftwärmepumpe, da müsste ich noch ein paar Jahre warten, bis die dieses Gebäude hier schafft.
Ja, dass einfach die Leistung vorhanden ist. Ne? Man kann auch mit einer größeren Luftwärmepumpe arbeiten, man kann auch Kombisysteme machen, Hybridsysteme, ne? Dass man sagt, man hat eine Luftwärmepumpe für das Aktuelle, was so verbraucht wird, auch an warmem Wasser und Spitzenleistungen im Winter, wo die dann eben nicht mehr zurechtkommt, kann ich noch mit Gas zufeuern. Das ist halt natürlich irgendwann mit diesen Stichtagen, wo es dann aufhören soll, Ende 2044 oder 2039, ist dann halt Grenzen gesetzt. Ja. Mhm.
Okay. Sonst noch was?
Zum Gebäudeenergiesetz. Es ist so viel, es sprengt den Rahmen. Können wir einen eigenen Podcast machen? Also tatsächlich, was man machen kann, du hast gefragt, was kann der Makler machen? Der Makler kann informieren. Das finde ich, ist eine schöne Gelegenheit, wo auch der Makler seine Kompetenz darstellen kann und kann sagen, lieber Kunde, du hast ja jetzt vielleicht eine Idee, aber ich erkläre dir mal, was jetzt hier Sache ist. Eben mit diesen Fristen habe ich schon eine Heizung, die länger als 30 Jahre betrieben werden darf. Weil das, was der potenzielle Käufer sich ja merkt, ist, nach 30 Jahren muss die Heizung raus. Das stimmt aber nicht immer. Ja, und wenn dann der Makler informiert und hat vielleicht auch, wir bieten auch eine Heizungsplakette an, dann kann man auf quasi ein Typenschild auf die Heizung aufbringen, wenn man so möchte, um zu sagen, diese Heizung ist das und das Modell und so lange darf sie noch betrieben werden. Und das hilft vielleicht auch im Verkaufsprozess. Ja? Also wenn man bei uns auf die Homepage geht, www.heizungsgesetz.immobilien, da gibt es einmal das Buch und da gibt es auch diese Heizungsplakette, wo man dann sagen kann, das hilft vielleicht im Verkauf, indem ich sagen kann, das sind die Merkmale dieser Heizung und hier ist bestätigt, so lange darf die Heizung noch betrieben werden.
Nach aktuellem Stand. Weil
nach aktuellem Stand,
natürlich. Ändert sich ja schon mal gerne was. Ne? Du tingelst ja auch mit dem Georg Ordner, hast du auch eben angesprochen, durch Deutschland, ja. Mit dem Vortrag Immobilie verkaufen oder Nebenkosten senken.
Genau.
Was sind da eure Kernbotschaften, die ihr gemeinsam platziert?
Also tatsächlich, wir sind zwei Vorträge, wir teilen uns das. Ich bin quasi die Vorband, der Hauptact ist dann der Georg Ordner. Ich versuche das auch in meiner charmant lockeren Art und Weise rüberzubringen, weil es doch ein sehr trockenes Thema ist, ne? Nebenkosten senken und ich gehe dann auch kurz auf das Gebäudeenergiegesetz ein und Georg nimmt dann in seiner wirklich, also Wiener charmanten Art, da komme ich einfach nicht mit, ne? Geht er dann drauf ein, wie könnte man denn jetzt seine Immobilie veräußern? Ne? Also das ist nicht Angstmacherei, sondern tatsächlich ist es eine Infoveranstaltung, wo man uns buchen kann und für große Maklerunternehmen zum Beispiel oder auch für kleinere Makler, die das als Event machen wollen für ihre Kunden oder auch um Kunden ans Haus zu binden, werden dann informiert, was kann ich an der eigenen Immobilie machen, worauf muss ich achten, was ist grundlegend beim Gebäudeenergiegesetz für die eigene Heizung zu beachten und Georg macht dann weiter, so kann man oder was ist zu beachten, wenn ich meine Immobilie veräußern will und beleuchtet aber auch immer beide Seiten. Wann macht es Sinn, es nicht doch beim Makler zu platzieren? Ja?
Ja.
Also da kommt auch schon mal die ein oder andere Botschaft, kannst du zwar so machen, ist dann aber nicht wirklich gut. Ja, wenn man keine Ahnung hat.
Ja.
Und das ist ja dann, der Verkäufer ist dann Laie in dem Fall. Ne?
Also für Makler eine schöne Gelegenheit, vielleicht neue Kunden anzusprechen, ja, die interessiert sind, sich zumindest zu informieren, ob es jetzt ein guter Verkaufszeitpunkt ist oder ob es Beratungsbedarf rund um die Optimierung der Immobilie gibt, um die Nebenkosten zu senken. Vielleicht erst die Nebenkosten senken und dann die Immobilie verkaufen.
Ne?
Genau. Es gibt ja auch,
also entweder
kann man ja in jeder beliebigen Reihenfolge machen. Ja.
Genau. Ist so ein bisschen die Frage, ne? Nebenkosten senken oder Haus verkaufen. Das ist so die Frage, mit der wir da spielen. Und für die Maklerfirmen ist das eine super Gelegenheit, eben Kunden vor Ort zu zeigen, ich bin kompetent, weil guck mal, ich habe hier ein Maklerbüro und ich erzähle jetzt nicht irgendwelchen Blödsinn, sondern ich habe hier Profis eingeladen, die dir jetzt sagen, was tatsächlich zu machen ist oder was für Möglichkeiten es gibt. Das strahlt natürlich auch wieder auf die Kompetenz des Immobilienmaklerbüros zurück und aus diesen meistens Abendsveranstaltungen, da entstehen auch ganz viele Leads, wo man dann einfach sagen kann, ich habe die Kontaktdaten vom Kunden, ich kann da nachfassen. Manche wollen sich auch einfach nur im Vorfeld informieren, weil sie unsicher sind, haben aber dann schon mal Vertrauen zu dem Makler gefasst. Und mir sagte ein anderes Maklerbüro mal, dass er in seiner Region eine Erhebung gemacht hat, welcher Endverbraucher welchen Makler kennt. Wer macht wie gute Werbung, wer ist wie bekannt. Und das Ergebnis war, keiner kennt niemanden. Der Normalverbraucher kümmert sich nicht darum, sondern er sucht sich dann den Makler aus, wenn es notwendig ist. In den wenigsten Fällen kennen die einen Makler. Man hat vielleicht mal den Namen gesehen, das Logo gesehen, das Ladengeschäft gesehen. Aber die meisten kümmern sich dann erst drum, wenn es notwendig ist und sprechen dann jemanden gezielt an. Und hier kommt man mit so einer Veranstaltung dann hin, wenn man vorher schon mal den Kunden in der Kartei hat, in der Verbindung hat, der auch schon mal ein Gesicht dazu gesehen hat, wo geht er denn hin, wenn er sein Haus verkaufen will? Natürlich zu dem, der ihn da zu so einer Abendveranstaltung eingeladen hat.
Hoffentlich, ja. Absolut. Aber ich kann tatsächlich auch bestätigen, ich habe unter anderem mit dem Sergej Misaj, eine herzliche Grüße, nach Grüße Heidelberg, ja, und Christines Dusche gesprochen, die ja euch auch beide eingeladen haben und die es auch bestätigt haben, dass sie da auf jeden Fall auch gute Kontakte drüber gewinnen konnten für ihr Haus. Kannst du neben der Website, die du eben genannt hast, noch weitere Quellen empfehlen, wo man sich gut zu den Themen, die wir jetzt in diesem Podcast besprochen haben, informieren kann?
Ja, also ich habe auf meiner Homepage habe ich eine Linksammlung. Wann immer ich einen Vortrag halte, wann immer ich ein Seminar halte, kommt alle Links, die ich da mit verweise oder alle Quellen, die ich habe, kommen dort mit drauf. Also wenn man auf meine Homepage geht, immowerthessen.de/Linksammlung, dann kommt man auf diese Seite und da sind dann auch weiterführende Links, wo man sich dann informieren kann, durchlesen kann. Da sind auch, es gibt auch einige Bundesländer oder zwei an der Zahl, die haben eigene Gesetzgebung über das Gebäudeenergiegesetz noch hinaus, dass man da nochmal sich informieren kann, was ist denn da zu beachten, was ist mit Fördermitteln, da habe ich auch ganz viel zu Schadstoffen, zu Wertermittlungen, zu allen möglichen Themen, dass man sich da, kann man sich verlieren quasi auf der Seite, scrollt man durch und klickt auf Links und kommt von Hölzchen aufs Stöckchen, wenn man sich informieren will.
Und biegt falsch ab im Internet,
ja? Ich hoffe nicht.
Also,
die Links sind regelmäßig geprüft. Ich gucke auch immer, dass sie noch funktionieren. Das mache ich regelmäßig, weil ich möchte, dass wer bei mir in der Schulung war oder im Vortrag war oder jetzt auch hier den Podcast anhört und sich informieren will, dass der aktuelle Informationen findet.
Auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über auch über Digitalisierung, künstliche Intelligenz sprechen und den Markt insgesamt. Das Thema künstliche Intelligenz muss doch auch für den Baugutachter funktionieren. Dass man mit Bilderkennung auch wie man Blumen bestimmen kann, auch Schadstoffe zum Beispiel also, auch identifizieren kann, optisch.
Im einen oder anderen Falle schon. Und auch, ich glaube auch bei einer Exposé-Erstellung, wenn du ein Bild hochlädst, das die KI erkennen kann, ist das eine Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer und macht direkt die Beschreibung drunter. Bei Bauschäden wird es dann schon so ein bisschen schwieriger und komplexer. Ich weiß nicht, ob ich der richtige Ansprechpartner dafür bin. Ich nutze auch KI, aber ich glaube, oder ich weiß es, viel zu wenig für das, was sie kann. Ja. Man müsste dann halt versuchen, Schnittstellen zu schaffen, wo ich irgendwie Bilder hochlade. Die KI interpretiert das schon mal von vornherein, sortiert das, macht irgendwie ein beschriftetes PDF drauf, schon mal mit Bildnummern oder sowas. Ja,
das würde mir zum Beispiel
helfen. Das würde mir helfen.
Oder wäre das vielleicht eine Abkürzung?
Ja, das mache ich noch viel zu viel manuell. Ja,
Texte. Also ich kenne einen Berater, der könnte dir da helfen.
Hab schon gehört, ja. Aber
in mach der mal nach dem Podcast weiter, ja. mit dem KI erstellten Gutachten.
Ja, es gibt aber auch ist auch neu rausgekommen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, der Reguvis Verlag hat das gemacht, wo also in der Wertermittlung versucht wird, mit KI ganz viel Texte schon zu generieren. Ne? Sprengnetter hat ja mit seinem Tool, wo man Wertermittlung macht, auch schon viele Sachen, die man dann vorausgefüllt übernehmen kann und dann anpasst. Mhm. Ne? Das ist dann der nächste Schritt, wo dann die KI dann die Lagebeschreibung schon mal mit übernimmt, weil anhand der Adresse es weiß, ich bin im Ballungsgebiet, ich bin, was weiß ich, Wohngebiet, ja, Parkplatz ist mitzubringen. Danke für die Warnung heute Morgen übrigens. Solche Sachen, ja. Und später wird es einfach immer eine hilfreiche Hand sein, denke ich, die dann einfach Dinge automatisiert produziert. Aber man muss es immer noch mal kontrollieren. Wie steht so schön unter ChatGPT? ChatGPT kann Fehler machen.
Absolut.
Und ich bin letztens schier verzweifelt, weil ich wollte ein Beispielbild haben von einem Mehrfamilienhaus, dreistöckig mit 6 Wohneinheiten. Und das Ding hat mir Bilder rausgejagt, unfassbar, Hochhäuser. Dann habe ich gesagt, was ist an 3 Stockwerken nicht zu verstehen? Ach, es tut mir leid, das nächste Bild werde ich mich dann die Vorgaben halten. 3 Stockwerke, 6 Einheiten, 2 Einheiten je Stockwerk. Was kommt? 8 Stockwerke. Ich so, hallo? Also manchmal kommt man da auch an seine Grenzen.
Total, ne? Aber als Arbeitserleichterung, ne? Dass man schon mal einen Start hat, wo man dann
Ja, da bin ich definitiv der Falsche, ja, weil du kannst so viel mehr machen, dass du sagst, die KI überprüft deinen E-Mail-Eingang, gibt Standardantworten vor, beantwortet und schreibt vielleicht schon mal eine Nachricht vor, die du dann liest, korrigierst, ergänzt und dann raushaust. Aber so Standardsachen sind dann schon mal vorgefertigt, bis hin zu, ich habe Lagebeschreibungen, ich habe Textbausteine, ich würde beschreiben, ich habe folgendes Problem, das und das Haus, das und das ist da passiert. Mach mir doch mal eine Situationsbeschreibung. Wie kam es denn überhaupt dazu? Weil das gehört auch im Schadensbereich mit dazu, dass man sagt, warum wurde ich denn beauftragt? Die Eigentümergemeinschaft XY in der Straße Z hat festgestellt, dass der Keller bla bla und Ausblühungen zupf, zupf, zupf. So, und da würde ich ein paar Schlagworte machen, bin ich mir sicher, schreibt die KI mir eine halbe Seite Absatz, wo ich sagen kann, und deswegen wurde ich beauftragt.
Ja.
Ja.
Definitiv, kann sie.
Ja.
Gut, KI, Haken dran.
Ja.
Der Gesetzgeber. Was gibt es gerade vielleicht auch etwas unter dem Radar von uns Nicht-Gutachtern da draußen an Themen, die so gären und mit denen wir vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren rechnen müssen?
Also das Gebäudeenergiegesetz ist natürlich eins, das muss aufgrund der europäischen Verordnung in 2 Jahren nochmal angefasst werden. Ne? Aber bis dahin muss man halt mit der Gesetzgebung umgehen, wie sie ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich einmal um 180 Grad ändert. Es gibt eine Gefahrstoffverordnung, die als Entwurf lange Zeit draußen war, wo man quasi sicherstellen wollte, dass Immobilien, die vor 1993 errichtet wurden, auf Asbest zu überprüfen sind. Das ist vom Tisch. Man hat das aufgeweicht. Sehr zum Schaden, finde ich, für Asbestkontrolle. Aber es steht immer noch drin, dass man Informationen kundtun muss, dass man eben diese Handwerker, von denen ich vorhin gesprochen habe, der völlig unbedarft, gerade fertig mit seiner Ausbildung, sich selbstständig gemacht hat, freut sich und sagt, tschakka, das ist jetzt mein Berufsbild, dass der darauf hingewiesen wird, Achtung, das Objekt ist 93, ne, oder älter, hat noch so eine Karenzzeit obendrauf, wo man sagt, da kann auch noch Bauantrag und dann erst angefangen zu bauen und gegebenenfalls doch noch Asbest verbaut, dass man den informiert. Und damit hat erstmal der Eigentümer oder der, den die Arbeiten beauftragt, wie so schön heißt, hat dann erstmal seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Also das heißt, das muss man auch mal auf dem Schirm haben, dass sich nebendran immer viele Dinge ändern. Auch Heizungsgesetz, wie es ja so schön heißt, das Gebäudeenergiegesetz, das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja noch andere Sachen. Ich sage immer Mimimi, das ist die Enzimimaf, wo man also hydraulischen Abgleich vorgeschrieben hat für Heizungen. Auch im Bestand, das kommt jetzt, ne? Müsste eigentlich jetzt hier 1.10. müsste jetzt eigentlich draußen sein, gilt ab heute. Müsste man nochmal ins GEK gucken, sind 2 neue Paragraphen dazu gekommen. Das gilt aber auch noch für da, wo es alles rausgefeuert wird in die Kamine, gibt es eine Emissionsschutzverordnung. Ja, die greift dann natürlich auch wieder, wie viel darf denn meine normale Feuerstätte, muss jetzt mal so zu sagen, der Kaminofen, was darf der denn emittieren? Und auch da gibt's wieder Fristen, 31.12. diesen Jahres, ja, wo ich dann Dinge abschalten muss, nachrüsten muss oder mit einem Filter versehen muss. Ja, und das ist alles so, das steht alles schon fest. Das ist jetzt nicht was teilweise, wo ich sage, das kommt jetzt aber neu, sondern das weiß man schon. Und jetzt ist halt heute zum Beispiel was in Kraft getreten oder diese Frist, die dann eben kommt, sollte jeder, der einen Kamin hat in einer gewissen Baualtersklasse, sollte das wissen. Die wenigsten kümmern sich aber drum. Und dann kommt der Schornsteinfeger nächstes Jahr und da gibt's halt ein böses Erwachen. Ne? Weil die sind ja alle bekannt. Es kommt ja kein alter Kamin mehr zum Vorschein. Die sind ja alle schon mal irgendwie überprüft worden.
Ja. 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 Gut, ja, danke dafür.
Gerne.
Haben wir was vergessen zum Abschluss des Podcasts?
Boah, ich glaube, es ist so ein Rundumschlag. Informieren ist wichtig, offene Kommunikation in alle Richtungen, keine Vorurteile. Also auch, weil du vorhin gesagt hast, Feuer und Wasser, Makler und Sachverständige. Man muss da nicht schon irgendwie so reingehen. Gebäudeenergiegesetz haben wir, Schadstoffe haben wir, die Vortragsreihe, das Buch haben wir besprochen, unsere Fehler beim Aufbau des Podcasts haben wir besprochen.
Nichts verschwiegen, ja?
Nein, nichts verschwiegen. Ich hoffe, es ist alles sauber in Ton und Bild. Zumindest habe ich so den Eindruck. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, es war mir eine große Freude, hier zu sein. Und danke für die Einladung. Ich fühle mich da geehrt. finde ich toll, dass ich mich da in diese Reihe mit einpassen darf, deines Podcasts. Und Hut ab, ich mache ja so 1 bis 2 Minuten Videos, die ich dann schneide, Untertitel und irgendwie hochlade. Aber so ein Podcast ist auch technisch, was ich hier sehe, nochmal eine völlig andere Nummer. Also
mein, ja, mein zumindest Hut, wenn er so viel Arbeit macht wie heute. Ja.
Egal, aber selbst wenn es von vornherein funktioniert hätte, was hier an Technik steht, Leute, ihr habt ja keine Ahnung.
Also es soll ja auch in die Ohren gehen und ein Ohrenschmaus sein. Also vielen Dank an dich für deine Zeit, dass du deine Expertise hier geteilt hast mit mir und unseren Hörern. Dann stellt sich natürlich die Frage abschließend, Carsten, ich hoffe, du bist darauf vorbereitet, auf diese Frage. Welchen Gast kannst du mir empfehlen?
Also nur nochmal fürs Protokoll, nur weil du mir eine Mail geschickt hast, wo das drinsteht, heißt das weder, dass ich es gelesen noch verstanden habe, wie man so schön sagt. Nein, ich habe kurz mal drüber gelesen, passt das alles so. Ich habe jetzt mal so, weil das auch bestimmt lustig wird in der Kommunikation, den Thomas Brunner im Kopf.
Ehemals on office, ehemals Kleinanzeigen, jetzt Geschäftsführer.
Genau.
Maklernetzwerks Ära.
Genau. Der hat mit Sicherheit, also der hat ein bewegtes Immobilienleben und ich glaube grundsätzlich ein interessantes Leben hinter sich. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr guter und auch sehr amüsanter und zuhörenswürdiger Gesprächspartner wird.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe auch da mit ihm tatsächlich schon mal drüber gesprochen und ich hatte ihm mal gesagt, wenn du mal so 6 Monate im Job warst, in deinem neuen Job und so einiges angeschoben hast und gesehen hast, das wäre dann wahrscheinlich so ein guter Zeitpunkt, um dann auch mal ins Gespräch zu kommen.
Ja, glaube ich auch.
Ja? Ja, cool. Alles klar, dann herzlichen Dank. Vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr wie immer bis zum Schluss dabei geblieben seid. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Ich weiß noch nicht, wer kommt. Es wird eine Überraschung. Der Mann im Sack. Oder die Frau im Sack. Wir werden es sehen. Dankeschön. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.